Wir singen jetzt noch ein Lied, Jai Radha Madhava. Und danach habe ich heute mir ein Thema überlegt, über das ich sprechen möchte, das, glaube ich, für uns alle sehr wichtig ist und hoffentlich für euch genauso inspirierend ist wie für mich. Es soll nämlich darum gehen, dass Bhakti keine Einbahnstraße ist, dass im Krishna-Bewusstsein nicht einfach nur in eine Richtung alles geht, nämlich dass wir die ganze Zeit was für Krishna tun, seinen Namen chanten, Service machen, den Vaishnavas dienen und nichts zurückkommt dabei. Sondern heute soll es darum gehen, wie Krishna unseren Dienst erwidert. Und das wird ein bisschen eure Teilnahme benötigen und eure Aufmerksamkeit. Ich warne euch schon mal, ich werde euch dann bitten, mit eurem Sitznachbarn gleich ein bisschen über dieses Thema zu diskutieren, damit wir so ein bisschen reinkommen in die Thematik. Aber lasst uns erst noch gemeinsam singen. Thank you. Do we need a translation for English? Anybody else who needs an English translation? Okay. Wer kann denn ins Englische übersetzen von euch? Wer ist denn, fühlt sich berufen? Keine Angst, das ist nicht schwer. Theresa, kannst du ins Englische übersetzen?
Ich habe das noch nie gemacht, ich glaube, lieber nicht.
Soll ich mal Andreva?
Ja. Oder Clemens? Kannst du? Clemens, super, very cool. Okay, so for those who need an English translation, please move to the back where Clemens will translate for you. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita.
Here's the English.
Gerne auch alle noch ein bisschen nach vorne rücken, wenn ihr möchtet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kapitel 6, Dhyana Yoga, Vers Nummer 40. Shri Bhagavan Uvacha Parthanaiveha Namudra Vinashasasya Vidyate Nahi Kayana Kritashit Durgatim Tata Gacchati. Shri Bhagavan Uvacha. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach. Partha, o Sohn Prithas,
na eva,
niemals ist es so. Eha, in dieser materiellen Welt,
niemals,
amutra,
im nächsten Leben,
Vinashaha,
Vernichtung.
Tasya, seine. Vidyate, existiert.
Niemals.
Hi, gewiss. Kalyana
krit,
jemand, der glückbringenden Tätigkeiten nachgeht. Kaschit, jemand, Durgatim, zur Erniedrigung, Tata, mein Freund, Gacchati, geht. Übersetzung. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, O Sohn Prithas, Arjuna, ein Transzendentalist, der glückbringenden Tätigkeiten nachgeht, wird weder in dieser Welt noch in der spirituellen Welt Vernichtung erleiden. Wer Gutes tut, mein Freund, wird niemals von Schlechten besiegt. Shri Narada Muni gibt Vyasadev im Srimad Bhagavatam 1.5.17 die folgende Unterweisung. Wenn jemand alle materiellen Erwartungen aufgibt und völlig bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht sucht, gibt es für ihn in keiner Hinsicht Verlust oder Erniedrigung. Ein Nicht-Gottgeweihter hingegen gewinnt nichts, selbst wenn er all seine vorgeschriebenen Pflichten vollständig nachkommt. Clemens, darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Wenn du dich mit dem Rücken zu mir drehst, das ist in dem Moment völlig in Ordnung. Dann hören dich nur diejenigen, die die Übersetzung benötigen. Danke. In materieller Hinsicht gibt es viele Tätigkeiten, die sowohl von den Schriften als auch von der Tradition vorgeschrieben werden. Doch ein Transzendentalist sollte alle materiellen Tätigkeiten aufgeben, um spirituellen Fortschritt im Leben zu machen, das heißt, um Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Hier könnte der Einwand erhoben werden, dass man auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins nur dann die höchste Vollkommenheit erreiche, wenn man ihn vollende. Dass man aber sowohl in materieller als auch in spiritueller Hinsicht verliere, wenn man diese Stufe der Vollkommenheit nicht erreiche. Und wenn es einem nicht gelinge, seine transzendentalen Tätigkeiten in vollkommener Weise auszuführen, sei man den Reaktionen unterworfen, die man laut den Schriften für die Nichterfüllung seiner vorgeschriebenen Pflichten erleiden müsse. Das Bhagavatam jedoch versichert dem unvollkommenen Transzendentalisten, dass er sich keine Sorgen zu machen brauche. Selbst wenn er Reaktionen erleiden muss, weil er seine vorgeschriebenen Pflichten nicht vollkommen ausführt, ist er kein Verlierer, denn das glücksspendende Krishna-Bewusstsein wird niemals vergessen und jemand, der einmal auf diese Weise tätig war, wird damit fortfahren, selbst wenn er im nächsten Leben in einer niedrigen Familie geboren wird. Wer andererseits aber nur streng den vorgeschriebenen Pflichten folgt, ohne Krishna-Bewusstsein zu entwickeln, wird nicht unbedingt glückbringende Ergebnisse erreichen. Prabhupada schreibt hier noch weiter, aber wir hören an der Stelle auf, denn ich wollte diesen einleitend diesen Vers und diesen Teil der Erläuterung mit euch teilen, weil es doch sehr gut uns aller Positionen beschreibt. Wir sind alle auf dem Pfad der Vollkommenheit, das heißt, wir sind alle, unternehmen alle den Versuch, uns spirituell zu erheben mit dem, was wir tun, mit der Art und Weise, wie wir denken, wie wir uns verhalten und so weiter. Aber die meisten von uns können noch nicht von sich behaupten, dass sie Vollkommenheit darin erreicht haben, wenn wir ein bisschen ehrlich mit uns sind, auch wenn wir das vielleicht manchmal von uns denken. Aber wenn dann doch irgendwie die Tricks dieser materiellen Welt ihre Wirkung entfalten, wenn dann die Probleme kommen, der böse Brief vom Finanzamt oder die Krankheit oder der Streit in der Familie oder was auch immer, dann werden wir uns doch manchmal darüber bewusst, dass es mit unserer Vollkommenheit im spirituellen Leben noch nicht ganz so weit her ist, sondern dass wir doch anfangen, wieder in alte Denkmuster zu verfallen, die letztendlich nur eins zum Ausdruck bringen: unsere feste Überzeugung, dass wir die absolute Kontrolle über alles haben, was in unserem Leben passiert. Prabhupada beschreibt das als unsere materielle Krankheit, dass wir denken, wir sind der Handelnde und wir sind der Genießer. Das klingt ein bisschen abstrakt, wir sind der Handelnde und wir sind der Genießer. Und andererseits klingt das auch irgendwie einleuchtend, oder? Weil wir machen ja die ganze Zeit was. Wir stehen morgens auf, wir putzen uns die Zähne, wir gehen zur Arbeit, wir fahren hier zum Tempel, wir machen hier alle möglichen Dinge. Das heißt, es ist doch irgendwie offensichtlich, dass wir handeln, oder? Und dass wir auch die Früchte dieser Arbeit genießen. Wir freuen uns am Anfang jeden Monats über unser Gehalt. Wir freuen uns darüber, wenn uns jemand lobt für das, was wir getan haben. Wir freuen uns über das Essen, was wir abends auf dem Tisch stehen haben und das lecker schmeckt. Also das scheint auch so, als wären wir der Handelnde und der Genießende. Aber dieses Bewusstsein ist letztendlich materielles Bewusstsein, materialistisches Bewusstsein. Warum? Weil es ich-zentriert ist. Ich tue etwas für meinen eigenen Genuss und dann genieße ich die Früchte meines Handelns. Das ist materielles Bewusstsein und das ist letztendlich der Grund, warum wir in dieser Welt Geburt genommen haben. Und dieses Bewusstsein zu überwinden ist gar nicht so einfach. Und das heißt, es kann uns durchaus widerfahren, dass wir uns in der Situation wiederfinden, wie Krishna hier in diesem Vers der Bhagavad Gita beschreibt. Er sagt, dass selbst wenn jemand auf dem spirituellen Pfad ist, aber dort noch nicht die Vollkommenheit erreicht, das heißt irgendwo doch wieder in seinem Denken, in seinem Fühlen, in seinem Wollen und in seinem Handeln von spirituellem, reinem spirituellen Bewusstsein abweicht oder wie Prabhupada das hier sagt, herabfällt, dann hat er nichts verloren. Oder wie Prabhupada hier dieses, ich bin mir nicht sicher, wie es Prabhupada im Englischen geschrieben hat, im Deutschen hören wir hier von Erniedrigung. Erniedrigung kann wir im Deutschen im einen verstehen, als wenn wir erniedrigt werden, dann ist das etwas Demütigendes. Wir befinden uns auf einmal in einer Position, die uns nicht im besten Licht erscheinen lässt. Wenn man sich erniedrigt fühlt, ist das keine besonders schöne Sache. Aber erniedrigt kann auch rein technisch betrachtet hier bedeuten, dass wir von einer höheren Stufe eine niedrigere Stufe in unserem Bewusstsein herabsteigen. Und Prabhupada erklärt hier in diesem ersten Teil der Erläuterung, dass diese Art der Erniedrigung für einen Gottgeweihten nicht stattfindet. Und das ist interessant und das ist letztendlich sehr ermutigend für uns. Und das heißt, selbst wenn wir mal Probleme haben in unserem materiellen Leben und in unserem spirituellen Leben und uns vielleicht in Situationen wiederfinden, wo wir anfangen zu zweifeln, ja, ist denn der Pfad der Bhakti wirklich das Richtige für mich? Wo wir vielleicht dem inneren Schweinehund nachgehen und statt zu chanten vielleicht doch lieber Fernsehen schauen oder irgendetwas anderes machen. Dann erniedrigen wir uns zwar vielleicht in unserem Bewusstsein in dem Moment, aber in spiritueller Hinsicht haben wir nichts verloren. Warum? Weil sobald wir wieder beginnen, Krishna zu dienen, tun wir das auf der gleichen Ebene wie vorher. Denn Krishna vergisst nichts, was wir für ihn tun. Krishna sagt nicht am Ende des Tages, naja, du hast so viel Gutes gemacht und so viel nicht so Gutes und das hebt sich auf, das heißt, fängst du wieder von vorne an. Bei Monopoly gibt es dieses schöne Feld, gehe direkt ins Gefängnis, gehe nicht über los, ziehe keine 4.000 Euro ein, verloren. Diese Runde hast du einfach mal verloren. Das spirituelle Leben ist kein Monopoly-Spiel. Wir verlieren nichts dabei. Und warum ist das so? Warum ist das so, dass wir nichts dabei verlieren? Was denkt ihr? Was ist der Grund dafür, dass das spirituelle Leben so funktioniert? Habt ihr eine Idee? Therese, was sagst du?
Dass nicht an Dualität, an Gut und Schlecht gebunden ist.
Ja. Ist es nicht an Gut und Schlecht gebunden, was wir tun? Das steht jenseits von materiell Gut und Schlecht. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum wir im Krishna-Bewusstsein nie irgendetwas verlieren von dem, was wir jemals für Krishna getan haben. Was denkt ihr? Was ist der Grund? Es ist Krishnas persönliche Barmherzigkeit, denn er möchte es so. Denn er möchte es uns so einfach wie möglich machen, zu ihm zurückzukehren. Krishna kreiert die Regeln von diesem Spiel. Ja. Krishna legt die Regeln fest von dem Spiel des Lebens, in dem wir uns befinden. Und er hat entschieden, dass spirituell nie irgendetwas verloren geht. Materiell ist das so. Materiell können wir alle möglichen Dinge anhäufen und die verlieren wir auch irgendwann wieder. Es geht uns so, wir können sparen, sparen, sparen und dann fliegen wir in den Urlaub, geben unser Geld aus und dann ist es weg. Oder wir können gutes Karma anhäufen, wir können fromm sein, wir können Spenden geben, wir können wohltätig sein, wir können kranken Menschen helfen, können Schulen bauen, was auch immer. Unglaublich viel gutes Karma anhäufen. Im nächsten Leben nehmen wir vielleicht Geburt auf den himmlischen Planeten als Halbgott. Für immer und ewig jugendlich, schön, nie krank, genießen, genießen, genießen. Bis zum letzten Augenblick. Und in dem Moment, wo unser gutes Karma aufgebraucht ist, ist das Leben auf dem himmlischen Planeten vorbei. Und dann geht es von vorne los. Dann geht es zurück zu los. Und dann je nach dem Karma, was übrig ist, wird entschieden, wie es weitergeht. Das ist materielles Leben. Das ist eigentlich sehr fair, sehr gerecht. Du kriegst, was du verdienst. Aber die Regeln im spirituellen Leben funktionieren anders. Denn die basieren letztendlich auf bedingungsloser Liebe und Barmherzigkeit. Von Krishnas Seite. Bedingungslos. Wir knüpfen oft Bedingungen an unsere Liebe für Krishna, oder? Ach Krishna, wenn du mir jetzt dabei hilfst, bei dieser unscheinbar unlösbaren Aufgabe, wenn du mir durch diese eine schwierige Lebenssituation hilfst, dann tue ich was für dich. Diese berühmten Beispiele von Leuten, die kurz davor stehen, ins Gefängnis zu gehen oder irgendein Verbrechen begangen haben. Wir sagen, Gott, wenn du mich aus dieser Situation befreist, dann verspreche ich dir, ich werde nie wieder so was Schlechtes tun. Das ist die Art von Liebe, wie wir bereit sind, sie zu geben. An Bedingungen geknüpfte Liebe. Und das ist zumindest schon mal ein Anfang, ist ja nicht schlecht. Aber nach und nach sollten wir auch zu dieser Position von bedingungsloser Liebe kommen. Weil bedingungslose Liebe, selbst in dieser Matre-Welt, sagt Prabhupada, ist dem, was transzendentaler spiritueller Liebe am nächsten kommt. Er gibt immer das Beispiel der Mutter. Die liebt ihr Kind bedingungslos. Selbst wenn es mal tritt oder schreit oder beißt oder was nicht so Nettes sagt, die Liebe fürs Kind ist trotzdem da. Egal was. Krishnas Liebe ist bedingungslos. Und wir üben durch unser Handeln auch langsam auf diese Stufe bedingungsloser Liebe zu kommen. Und ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wie diese bedingungslose Liebe Krishnas eigentlich aussieht. Ich hatte anfangs gesagt, wir mögen vielleicht manchmal denken, naja, ich tue die ganze Zeit was für Krishna. Shyam Chandra bringt jetzt gerade das Boga auf den Altar, um Krishna etwas zu opfern, was Ramuna und Akrura und ihre Helfer heute gekocht haben. Eben haben wir alle gesungen für Krishna. Wir denken, naja, wir machen die ganze Zeit was für Krishna, aber was macht Krishna eigentlich für mich? Diesen Zweifel können wir vielleicht mal entwickeln und über diesen Zweifel möchte ich mit euch heute sprechen. Was macht Krishna eigentlich für mich? Macht er überhaupt was für mich? Sieht er überhaupt, was ich für ihn tue? Interessiert er sich überhaupt dafür? Akzeptiert er das vielleicht sogar? Und erwidert er das vielleicht sogar? Wie sieht diese bedingungslose Liebe Krishnas in unserem Leben ganz konkret denn eigentlich aus? Weil nur wenn wir uns darüber bewusst werden, können wir diesen Zweifel zerstreuen. Interessiert sich Krishna überhaupt für das, was ich mache? Liebt er mich überhaupt? Das ist ja so dieser grundlegende Zweifel, der uns oft im spirituellen Leben so unglaublich stagnieren lässt. Dass wir an der Existenz Krishnas zweifeln und an der Liebe Krishnas für uns. Und wenn wir uns ein bisschen darüber bewusst werden, wie sich diese Liebe Krishnas, diese bedingungslose Liebe in unserem Leben ganz konkret manifestiert, dann können wir mit diesem Zweifel ganz einfach umgehen, können ihn einfach beiseite schieben und können voller Inspiration und Enthusiasmus weiter versuchen, auch Krishna bedingungslos zu lieben. Ja.
Krishna vergisst nie, was wir getan haben.
Richtig.
Niemals.
Das vergisst er niemals, aber manchmal vergessen wir, dass Krishna das nie vergisst. Krishna vergisst nie irgendwas. Aber wir zweifeln manchmal daran, dass das so ist, oder? Und genau darum soll es ja heute gehen. Und es gibt eine wunderbare Geschichte, ein wunderbares Lieder, was sich sehr ausführlich genau um diesen Punkt dreht. Das ist ein Lieder, das Sanatana Goswami aufgeschrieben hat. Und er hat es Brihad Bhagavatamrita genannt. Das ist eine wunderschöne Schrift. Und es geht dabei um ein Gespräch zwischen König Parikshit und seiner Mutter Uttara, was genau in dem Moment stattfindet, in diesem kurzen Augenblick, nachdem Parikshit Maharaj das gesamte Bhagavatam gehört hat. Und er hat noch ein paar Augenblicke Zeit, bevor er seinen Körper aufgeben muss. Ich weiß nicht, ob ihr die Begebenheit kennt. Parikshit Maharaj wurde verflucht von einer Schlange, einer fliegenden Schlange, oder in unserer Kultur würden wir es einen Drachen nennen, von einem Drachen gebissen und getötet zu werden, weil er mal einen Yogi in der Meditation gestört hat. Und er war sich darüber bewusst, ich habe jetzt noch einen kurzen Augenblick zu leben, und er setzte sich an den heiligen Fluss und begann zu meditieren. Und Shukadev Goswami war begierig, das Bhagavatam zu sprechen, und hat diese Person, diese Persönlichkeit, Parikshit Maharaj, getroffen und gesagt, wow, du brauchst es wirklich, weil du hast nur noch ein paar Tage zu leben. Das weißt du, du bist sehr ernsthaft, du bereitest dich sehr ernsthaft auf deinen Tod vor. Du nimmst es ernst. Deswegen lass mich dir das Bhagavatam erzählen. Um dir dabei zu helfen, diese Welt zu verlassen und zurück in die spirituelle Welt zu kehren. Das heißt, dass Shukadev Goswami war der qualifizierte Sprecher und Parikshit Maharaj war der qualifizierte Zuhörer. Und in dieser Kombination kann sich Krishna Katha manifestieren, kann sich Krishna in Kirtan manifestieren, über Krishna sprechen, über Krishna hören. Wenn man qualifiziert spricht und jemand qualifiziert zuhört. Ich weiß, ihr seid heute sehr qualifizierte Zuhörer, ich bin leider nicht so ein qualifizierter Sprecher, aber wir können ja zu Krishna trotzdem beten, dass er heute hier in diesem Katha, in diesem Kirtan erscheint. So, nachdem Parikshit Maharaj für 7 Tage das Bhagavatam gehört hat, angefangen mit der Beschreibung der Erschaffung dieser Welt, wie Krishna in den verschiedenen Formen in dieser Welt erscheint, in verschiedenen Formen Vishnus, wie er in den verschiedenen Zeitaltern erscheint, um seine Geweihten zu beschützen, die Dämonen zu vernichten. Das ist letztendlich die ausführliche Erklärung dessen, was Krishna in der Bhagavad Gita philosophisch erklärt. Bis hin zu den Spielen Krishnas persönlich, dem Austausch zwischen Krishna und den Brijbasis, den Spielen Krishnas in Mathura, den Spielen Krishnas in Dwarka. Bis hin zu, wie sagt man das, Prophezeiung, was passieren wird, nachdem Krishna diese Welt verlassen hat. All das hat Shukadev Goswami Parikshit erklärt. Das ist teilweise sehr philosophisch. Wir haben zum Glück die Erläuterung Prabhupads, um das wirklich verstehen zu können. Aber die Verse manchmal sind wirklich sehr philosophisch, gehen sehr tief. Und das Sanskrit ist so faszinierend geschrieben. Ich habe mal gehört, man kann das Bhagavatam vorwärts und rückwärts lesen. Und ich habe auch mal gehört, dass man jeden Vers des Bhagavatams, dadurch, dass das Sanskrit so vielschichtig in seiner Bedeutung ist, so verstehen kann, dass es eine Verherrlichung Radharanis ist. So, also da muss man wirklich ein Sanskrit-Gelehrter sein, um, glaube ich, diese Feinheiten herauszuarbeiten und das zu verstehen. Also es ist ein wirklich sehr erhabener, ein sehr erhabenes Werk. So, nachdem Parikshit Maharaj das jetzt gehört hatte, kam seine Mutter Uttara zu ihm und sagte: Mein lieber Parikshit, ich bin nicht so gebildet. Ich bin nicht wirklich keine philosophische Person. Ich habe keinen Doktortitel. Ich habe nicht Sanskrit studiert. Ich bin eine ganz einfache Frau. Erklär mir doch bitte mal in einfachen Worten, was du gerade gehört hast. Du hast jetzt noch ein paar Augenblicke Zeit, bevor du diese Welt verlässt. Was hast du gehört? Was ist die Essenz? Was war das Wichtigste? Und Parikshit überlegt ganz kurz und erzählt seiner Mutter dann 2 Geschichten. Und diese 2 Geschichten drücken letztendlich all das aus, was er philosophisch 7 Tage lang gerade gehört und verstanden hat. Und das ist das Brihat Bhagavatamrita, was Sanatana Goswami niedergeschrieben hat. Die erste Geschichte dreht sich darum, wie man Perfektion in diesem Leben erreicht. Und er erklärt, wie Narada Muni durch das ganze Universum reist und den besten Devoti Krishna sucht. Er trifft dabei Brahmanen, Priester, Könige, sogar Hanuman, Shiva, geht auf die Vaikuntha-Planeten und so weiter. Die Suche nach dem besten Devoti Krishnas. Und dann die 2. Geschichte, und darüber möchte ich heute sprechen, die er erzählt, ein bisschen länger als die erste, dreht sich um einen einfachen Kuhhirtenjungen namens Gop Kumar. Und dieser Gop Kumar war ein ganz einfacher Mensch, kein Gelehrter, kein Sanskrit-Gelehrter, kein Priester, kein König, ganz einfacher Mensch, der einen Einwohner Vrindavans kennengelernt hat und ihm etwas gedient hat. Aus seiner Einfachheit heraus. Natürliche Anziehung zu einem Sadhu hatte und ihm ein wenig gedient hat. Und dieser Sadhu, ich ihm dankbar zeigen wollte, hat gesagt: Ich gebe dir einen Mantra und mit diesem Mantra kannst du dir all deine Wünsche erfüllen. Du musst sie nur aufmerksam chanten und an dein Ziel denken, was du erreichen möchtest, wo du hin möchtest. Und dann durch die Kraft dieses Mantras wirst du das erreichen, wirst du dahin kommen können, an den Ort, an dem du gerne möchtest. Und er gab ihm ein Gopal-Mantra. Das ist einer unserer Gayatri-Mantras, in dem verschiedene Namen Krishnas erwähnt werden und er letztendlich Krishna in Vrindavan beschreibt, dieser Mantra. Und Gop Kumar fing einfach an, diesen Mantra zu chanten. Und er verspürte eine solche Freude im Herzen. Er dachte sich, wow, dieses Chanten ist fantastisch. Ich möchte gerne bei anderen Personen sein, die auch diesen heiligen Namen Krishnas chanten. Ich möchte Gemeinschaft haben mit den Bhutis. Lass mich diese geweihten Krishnas finden. Wo sind sie? Und er fing an, verschiedene heilige Orte zu bereisen, traf verschiedene Sadhus, besuchte verschiedene Tempel. Und er wollte den Ort sehen, wo Krishna am schönsten, am wunderbarsten verehrt wird. Und er landete irgendwann wo? In Jagannath Puri, bei Lord Jagannath. In voller Ekstase kam, trat er vor die Detis, hatte Darshan von Lord Jagannath. Also von Freude erfüllt. Er dachte sich, wow, das ist so wunderbar. Aber ich frage mich, wo gibt es denn vielleicht noch mehr Ekstase? Gibt es irgendwo vielleicht noch was Besseres? Und so begann er sein Mantra zu chanten und fing an, durch Kraft dieses Mantras auf sehr mystische Art und Weise in verschiedene Orte des Universums zu reisen. Auf die himmlischen Planeten, traf dort die Halbgötter, sah, wie sie Krishna verehrten, und er dachte sich, wow, fantastisch. Aber irgendwie fehlt da noch was. Irgendwas fehlt da. Ist das reiner hingebungsvoller Dienst? Ist das wirklich Verehrung Krishnas nur um Krishnas Freude wegen? Und er erkannte, dass die Halbgötter, auch wenn sie Krishna dienten, ist doch mit einer materiellen Motivation da. Und zwar vermischter hingebungsvoller Dienst. Und so sagte er sich, vielleicht gibt es ja irgendwo Geweihte in diesem Universum, die Krishna noch reiner dienen, die wirklich noch eine andere Motivation haben. Und so reiste er immer weiter und kam irgendwann sogar zu Brahmaloka, dem höchsten Planeten in diesem Universum. Und er traf Lord Brahma und brachte ihm seine Ehrerbietung dar. Und er fragte Brahma, wie verehrst du den Krishna? Und Brahma sagte, ich habe so ein Mantra, den chante ich. Aber ich kenne Krishna nicht wirklich. Krishna ist für mich ein bisschen unerreichbar. Ich habe zwar ab und zu die Möglichkeit, Vishnu in diesem Universum zu treffen, aber Krishna selber, ich habe mal seine Stimme gehört. Aber wirklich erreichen, weiß ich noch nicht, wie das geht. Ich glaube, du solltest mal zu Lord Shiva gehen, Lord Shiva besuchen, auf seinem Planeten. Und durch die Kraft dieses Gopal-Mantras, war es Gop Kumar möglich, die Grenzen dieses materiellen Universums zu durchbrechen, dieses materielle Universum zu verlassen. Wow. Wir denken, naja, ist ja nichts dabei, oder? Macht ja jede Seele auf dem Weg in die spirituelle Welt. Aber im Srimad Bhagavatam hören wir, wie die Hülle des Universums aufgebaut ist. Dort haben wir, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Millionen von Kilometern dicke, die erste Schicht aus Erde. Dann haben wir eine Schicht aus Wasser, die ist 10-mal so dick wie die Schicht aus Erde davor. Dann Feuer, dann Luft und dann Äther. Und jede Schicht ist 10-mal so dick wie die davor. Und dann gibt es eine Schicht, die nur aus Geist besteht, dann nur aus Intelligenz und dann aus falschem Ego. Und durch all das muss man hindurchbrechen, ohne sich verwirren zu lassen, und kann dann die Grenzen dieses materiellen Universums verlassen. Wow, klingt nicht so einfach. Da reicht keine Rakete für aus. Das heißt, dass ein Yogi, der Perfektion erreicht hat, der kann das einfach durch die Kraft seiner Gedanken kann er das erreichen. Und Gop Kumar, obwohl er kein Yogi in dem Sinne war, konnte das einfach durch seine Einfachheit und durch seine Ernsthaftigkeit des Chanten dieses Gopal-Mantras durchbrach all diese Grenzen des materiellen Universums und reiste zu einem Bereich, der sich zwischen der materiellen und der spirituellen Welt befindet. Das ist ein Grenzbereich. Und das ist da, wo Lord Shiva residiert. Shiva ist in dieser materiellen Welt als Rudra, als der berühmteste Tänzer von allen, der alleine durch sein Tanzen das gesamte materielle Universum zerstören kann. Aber er residiert eigentlich fast in der spirituellen Welt. Er ist ein Halbgott, der keinen materiellen Körper hat. Den nimmt er an, freiwillig an, wenn er in dieser Welt erscheint, aber eigentlich ist er die ganze Zeit nur in Meditation über Krishna vertieft, auf seinem eigenen Planeten Shivaloka. Und so kam Gop Kumar in das Reich Shivas und hatte die Möglichkeit, Lord Shiva persönlich zu treffen. Sehr demütig, großer Ehrfurcht trat er vor ihm. Und, dann fragte er auch ihn, wie er Krishna verehrt. Und Lord Shiva sagte, großer Ehrfurcht verehre ich. Ich bin die ganze Zeit in Meditation über seine Lotusfüße vertieft. Sehr demütig, sehr ehrfürchtig meditiere ich über die Lotusfüße Krishnas. Gop Kumar blieb einige Zeit da und beobachtete, wie Lord Shiva seine Meditation macht und macht auch diese Meditation. Und er merkt in seinem Herzen, da irgendwas fehlt. Über die Lotusfüße Krishnas zu meditieren ist zwar ekstatisch, aber da ist noch kein persönlicher Austausch wirklich da. Da fehlt noch irgendwas. Und so bat er dann Lord Shiva, seinen Planeten verlassen zu dürfen. Und er hörte, dass es einen ganzen Bereich, eine ganze Sammlung von spirituellen Planeten gab. Von wirklich Planeten, die nichts mehr mit dieser materiellen Welt zu tun haben. Wie Vaikuntha-Planeten, wo Krishna persönlich gegenwärtig ist. Als Vishnu. Und wo er den ganzen Tag von seinen Geweihten verehrt wird. Und Gop Kumar dachte sich, oh wow, da muss ich hin. Und so begann er wieder sein Mantra zu chanten und reiste in die spirituelle Welt durch die Kraft dieses Mantras. Und er ging zu den verschiedenen Vaikuntha-Planeten und er beobachtete, wie Vishnu dort verehrt wurde. In großen Opferzeremonien. Er sah die Einwohner Vaikunthas, wie sie mit wunderschönen Utensilien Krishna verehrten. Nachher werden wir bei der Gora-Artik auch sehen, wie Krishna verehrt wird mit einem Räucherstäbchen, mit einer Ghee-Lampe, einer Blume, etwas Wasser, einem Chamara, einem Wedel. Wir denken, wir können uns vorstellen, oh, das ist wunderschön, aber wir können uns gar nicht vorstellen, wie diese Art der Verehrung in der spirituellen Welt aussieht. Mit Utensilien, die aus puren Edelsteinen erschaffen sind. Verziert mit noch mehr Edelsteinen. Alles aus reinem Gold. Wunderschön blinken. Wow, überwältigend. Das ist alles, es hat so eine spirituelle Ausstrahlung, so eine transzendentale Immanenz, dass man ohnmächtig wird vor Ekstase, das alleine wahrzunehmen. Dass man geblendet ist von der Schönheit der Einwohner von Vaikuntha. Was zu sprechen von Lakshmi Narayan, von Vishnu, der dort persönlich gegenwärtig ist. Als Gop Kumar da kam, war er völlig überwältigt. Wow, so eine Schönheit, fantastisch. War sprachlos. So blieb er einige Zeit da und beobachtete, wie Vishnu verehrt wurde. Die Einwohner von Vaikuntha verehrten Vishnu mit großer Hochachtung, mit großer Demut. Und Vishnu war sehr barmherzig und nahm diese Opfergaben an. Aber es fehlte Gop Kumar irgendwie etwas. Er dachte sich, irgendwie so ganz zufrieden in meinem Herzen bin ich noch nicht. Irgendwie, das ist zwar alles überwältigend hier, aber irgendwie verspüre ich noch so eine Unzufriedenheit in meinem Herzen. Und er hörte von einem Ort, der noch spiritueller, noch transzendentaler, noch ekstatischer war. Goloka, das Zentrum all dieser spirituellen Planeten. So wie die Sonne das Zentrum unseres Sonnensystems ist, so ist Goloka das Zentrum der spirituellen Welt. Und es wird beschrieben wie ein Lotus, und der in der Mitte ist. Und um diesen Lotus herum gruppieren sich alle möglichen spirituellen Planeten, wo Vishnu verehrt wird, in verschiedenen Formen. Aber im Zentrum, das ist da, wo Krishna residiert. Da dachte sich, wow, da muss ich hin. Und so ging er durch die Kraft seines Mantras nach Goloka in einen Bereich, wo Ayodhya ist, wo Lord Ram verehrt wird. Letzte Woche haben wir den Erscheinungstag von Ramachandra gefeiert. Und wir haben viel darüber gehört, über seine Spiele und wie er mit seinen Geweihten umgeht. Und es war schon eine sehr innige Beziehung zwischen Ram und Hanuman zum Beispiel. All den anderen Geweihten, Bibhishan. Vielleicht können wir uns daran erinnern, was Maharaj letzte Woche erzählt hat, wie ekstatisch dieser Austausch zwischen Lord Ram und seinen Geweihten war. Und Gokumar war eine Weile da und dann irgendwann verspürte er wieder so diese Unruhe in seinem Herzen. Und er meditierte darüber, woran liegt das denn? Krishna, das heißt schon Krishna. So, wow. Und er merkte, na, irgendwie fehlt noch dieser unvoreingenommene Austausch, wo einfach der Diener vergisst, dass er Diener ist. Und wo der Herr vergisst, dass er der Herr ist. Sondern Lord Ram ist Lord Ram, er ist sich immer darüber bewusst, er ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und so reist er weiter nach Dwarka, wo Krishna von unzähligen Glücksgöttinnen in der Form von Königen verehrt wird. Und wo er mit diesen Glücksgöttinnen in Palästen residiert, die sich völlig unserer Vorstellung entziehen. In einem solchen Prunk und einer solchen Schönheit. Und er nahm Darshan von Krishna, von seinen Königinnen. Und er sah, wie die Königinnen ihm dienten, wunderbar seine Füße massierten, wunderbare Speisen darbrachten, wie Krishna sehr dankbar diese Dinge entgegennahm, lächelte, einen sehr liebevollen Austausch hatte. Aber irgendwie Gokumar verspürte schon wieder so dieses, irgendwas fehlt. Ich weiß nicht, was es ist, irgendwas fehlt. Was kann das bloß sein? Und so begann er wieder seinen Mantra zu chanten und zu Krishna zu beten, dass er ihm offenbare, was die höchste Form der Bhakti ist. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Durch die Kraft dieses Mantras war Gokumar aus der materiellen Welt über die verschiedenen Planetensysteme aus dem Universum herausgebrochen, in die spirituelle Welt gereist, nach Goloka gekommen und jetzt chantete er sein Mantra wieder und schwupp, war er zurück in der materiellen Welt. Was denkt ihr, wo ist er hingelangt, nachdem er schon in der spirituellen Welt war und etwas noch Höheres erfahren wollte als den Austausch zwischen Krishna und seinem König in Dwarka? Was meint ihr, wo war die nächste Station seiner Reise? Richtig, Kunjabihari weiß es, der hat das Buch gelesen. Aus der spirituellen Welt, in der spirituellen Welt wollte Gokumar wissen, was gibt es denn noch Höheres als diese Liebe, die ich in Dwarka wahrnehme. Und er kehrte zurück in die materielle Welt nach Vrindavan. Weil in Vrindavan gibt es kein Bewusstsein darüber, dass Krishna Gott ist. Und der Diener denkt nicht, ich bin ein Diener Gottes. Sondern dort sind einfach die Freunde Krishnas, die Geliebten Krishnas, die Eltern Krishnas. Das ja war es, diese Stimmung von ich diene voller Demut und Ehrfurcht, die finden wir in Vrindavan nicht. Selbst das heißt, die Bäume sind ekstatisch. Und sie drücken einfach Liebe aus für Krishna, indem sie sich vor ihm verneigen, indem sie Blumen für ihn manifestieren, Früchte manifestieren. Die Tiere sind ekstatisch. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Vrindavan und ich habe morgens immer meine Runden am Kaliagat gechantet. Da ist ein Baum, von dem Krishna, den Krishna geklettert ist und von dem er auf die Kalia-Schlange gesprungen ist. Und auf diesem Baum lebt so ein kleines Eichhörnchen. Und jeden Morgen, so zur gleichen Zeit, circa 6:30, kam dieses Eichhörnchen aus der Baumkrone herausgeklettert und setzte sich auf so einen Ast und fing an, ganz laut zu chirpen. Erst dachte ich, das wäre ein Vogel. Und irgendwann nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, das ist ein Eichhörnchen. Sehr laut. Für 2 Stunden, ununterbrochen. Und dann habe ich das einem Freund von mir erzählt, mit dem ich in Vrindavan war. Und er hat dann mich aufgeklärt, was dieses Eichhörnchen dann macht. Er meinte, wow, der macht jeden Morgen 2 Stunden Kirtan. Ja, genau so war es auch. Dieses Eichhörnchen saß im Baum und hat einfach Kirtan gemacht. Und irgendwann ist es in seinen anderen Notwendigkeiten des Tages nachgegangen. Das heißt, selbst die Tiere in Vrindavan sind ekstatisch und machen einfach einen Kirtan. Als Gokumar nach Vrindavan kam, war er ekstatisch. Er war so glücklich. Und er traf dort seinen spirituellen Meister, der ihn darin unterwies, wie er Krishna dienen kann. Er gab ihm sozusagen den Feinschliff. Er hatte jetzt schon so viel erlebt, so viel gesehen. Jetzt bekam er die letzten Feinheiten. Und sein spiritueller Meister sagt ihm, für den Rest deines Lebens solltest du hier Krishna dienen haben. Und nachdem du deinen Körper aufgibst, wirst du in das ewige Vrindavan zurückkehren. Und das hat er getan. Und was dann passiert, das möchte ich euch mal kurz vorlesen. Ich habe das jetzt nur auf Englisch und ich werde versuchen, das ad hoc zu übersetzen. Ich hoffe, das funktioniert. Als Gokumar dann seinen Körper aufgab, seinen materiellen Körper aufgab und in die spirituelle Welt zurückkehrte, nach Goloka Vrindavan, in das Zentrum der spirituellen Welt, wo Radha und Krishna residieren, da kam er vor Krishna, kam er zu ihm und die höchste Persönlichkeit Gottes sagte, willkommen, willkommen, mein lieber Junge. Ich bin so von Glück begünstigt. Ich bin der Glücklichste von allen, dass ich dich heute hier treffe. So lange habe ich darauf gewartet, dich zu sehen. Mein lieber Freund, für dich sind viele Leben vergangen, ohne dass du mir irgendeine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Für so lange Zeit hatte die Hoffnung, dich zu sehen, mich dazu gebracht, wie ein Dummkopf zu tanzen. Und ich dachte nur, vielleicht schafft er es in diesem Leben. Oder in diesem. Oder in diesem. Oder in diesem wird er vielleicht endlich sein Gesicht zu mir drehen. Aber ich konnte keinen Vorwand finden, um dich in mein Reich zu bringen, mein lieber Bruder. Denn auch ich muss mich an die zeitlosen Gesetze halten, die ich erschaffen habe. Krishna kann sich uns nicht aufzwingen. Du hast mir, Krishna sagt so gut, guck mal, du hast mir keine Barmherzigkeit gezeigt. Und als ich darüber nachdachte, dass es zu lange dauert, wurde ich sehr ungeduldig und war voller Angst, wie du denn endlich meine Barmherzigkeit empfangen wirst. Deswegen habe ich mein eigenes ewiges Gesetz gebrochen und dafür gesorgt, dass du diese Geburt angenommen hast, deine letzte Geburt. Mein lieber Junge, in diesem heiligen Gebiet von Govardhan, wo du geboren wurdest, welches mein innig geliebtes eigenes Land ist, bin ich selber als dein Guru erschienen und du kanntest mich bei dem Namen Jayanta. Heute hast du endlich meinen innigsten Wunsch erfüllt, den ich schon so lange in meinem Herzen trage. Ich wünsche dir einfach nur alles Glück und ich möchte, dass du für immer bei mir bleibst. Und dann fing Gopkumar und Krishna sich an, sich innig zu umarmen. Gopkumar wurde ohnmächtig vor Ekstase. Krishna hob ihn vorsichtig hoch und als Gopkumar wieder zu Bewusstsein kam, sah er das Tränen überströmte Gesicht von Krishna, der so glücklich war, ihn endlich wiederzusehen. Das ist, was in Krishnas Herzen geschieht. Das ist, wie Krishna auf jeden von uns wartet. Ungeduldig. Leben für Leben, das wir hier vor uns hin legen. Und Krishna fragt sich, vielleicht in diesem Leben. Vielleicht kommt Markus in diesem Leben zu. Oder Clemens. Oder Dauji. Oder Rimuna. Oder wir alle. Krishna ist ungeduldig, er kann es nicht erwarten. Er will uns endlich wiedersehen. Und er bricht manchmal sein eigenes ewiges Gesetz um sich uns zu zeigen. Vielleicht nicht immer so direkt wie in dem Fall von Gop Kumar, aber diese Geschichte wäre, oder diese Lila, diese Begebenheit wäre für uns völlig irrelevant, wenn sie nicht auch auf uns zutreffen würde. Weil ansonsten, was wäre der Sinn, was wäre der Wert davon, dass Parikshit genau das seiner Mutter erzählt? Das ist die Essenz von allem, was ich gelernt habe in der letzten Woche. Dass Krishna ist ungeduldig, uns zu sehen. Und er bricht sein eigenes ewiges Gesetz, indem er sich uns nicht aufdrängt und tut es manchmal trotzdem. Er erwidert das, was wir für ihn tun, direkt, konkret in unserem Leben. Und er zeigt sich uns auf Arten und Weisen, die wir aufgrund dessen, was wir getan haben im spirituellen Leben, aufgrund des Fortschritts, den wir vielleicht irgendwie angesammelt haben, eigentlich gar nicht verdienen. Und das ist das, was wir grundlose Barmherzigkeit nennen. Von unserer Perspektive ist es grundlose Barmherzigkeit. Aus Krishnas Perspektive ist es einfach ungeduld. Er kann es nicht erwarten, dass wir wieder bei ihm sind. Fantastisch, oder? Und es ist wichtig, uns manchmal darüber bewusst zu werden, was im Herzen Krishnas vor sich geht. Krishna ist eine Person mit Gefühlen, mit Wünschen. Krishna ist nicht irgendein Stein oder ein Stück Holz oder irgendein Konzept oder eine Vorstellung. Krishna ist eine Person. So wie wir auch. Nur er ist völlig frei von materiellen Bedingtheiten. Und er ist unbegrenzt in seiner Fähigkeit zu lieben, unbegrenzt in seinem Wissen, unbegrenzt in seiner Fähigkeit, Freude zu empfinden. Deswegen kann er zu gleichem Maße seine Liebe und seine Freude mit jedem Lebewesen teilen. Wir sind ein bisschen begrenzter. Wir können es vielleicht mit ein paar wenigen. Und wenn wir transzendentale Liebe kultivieren, dann vielleicht mit ein paar mehr. Aber nicht mit allen Lebewesen in dieser materiellen Schöpfung und in der spirituellen Welt. Das kann Krishna. Und das müssen wir auch. Wir müssen auch gar nicht das gleiche Ausmaß an Fähigkeit haben wie Krishna. Wir haben die gleiche Qualität wie er. Und deswegen sind wir genauso in der Lage, genauso ekstatisch, genauso intensiv, genauso rückhaltlos und genauso bedingungslos zu lieben wie er auch. Und Krishna kann es nicht erwarten, bis wir endlich wieder diese Liebe mit ihm teilen. Bis wir endlich diesen Wunsch aufgeben, der Kontrollierende zu sein, der Handelnde zu sein, der Genießer zu sein und einfach seine Freude ins Zentrum unseres Handelns zu stellen. Warum braucht Krishna unsere Liebe denn? Ist er denn so, in Englisch sagt man insecure, so unsicher? Ist er so selbstzentriert, dass es nur darum geht, dass er genießt? Nein, weil Liebe ist letztendlich ein Austausch. Und Krishna bricht sein eigenes Gesetz und gibt uns manchmal etwas und er möchte, dass wir das erwidern, weil in dieser Erwiderung, in diesem Austausch sich etwas manifestiert, was mehr ist als 1 plus 1. Krishna und Liebe, eine 1 noch eine 1, 1 plus 1 ist 2, nein. Im Spirituellen ist 1 plus 1 gleich unendlich. Und deswegen möchte Krishna etwas von uns, weil er weiß, dass in diesem Austausch etwas in unserem Herzen geschieht, das so viel mehr ist als das, was wir ihm geben. Und wir uns dadurch vorbereiten oder und wir uns dadurch öffnen für das, was er uns eigentlich geben will. Und das ist unbegrenzte Liebe, unbegrenzte Freude. Wesentlich mehr als das, was wir irgendwie mit unseren zwei Händen aufnehmen können. Ich möchte euch jetzt bitten, mal für 5 Minuten mit eurem Sitznachbarn oder eurer Sitznachbarin mal euch darüber Gedanken zu machen, wann oder wie ihr in eurem Leben schon mal diese Ungeduld Krishnas wahrgenommen habt, wie sich Krishna in eurem Leben manifestiert hat oder wie ihr das, was ihr für ihn getan habt, erwidert habt, wo ihr ihn wahrgenommen habt. weil es ist so wichtig, sich über diese Dinge bewusst zu werden. Wenn wir unbewusst durchs Leben gehen, dann merken wir gar nicht, was um uns herum passiert. Wenn wir nachher völlig unbewusst aus der Tür schreiten, dann merken wir vielleicht gar nicht, dass es regnet. Dann merken wir auch gar nicht, wie wir irgendwo stolpern und uns die Nase stoßen, weil wir so unbewusst sind über das, was um uns herum geschieht. Oder wenn wir beim Prasadam essen völlig unbewusst sind, dann werden wir gar nicht merken, wie es eigentlich schmeckt. Kennt ihr das? Man isst so irgendwas und ist völlig abgelenkt und man schmeckt eigentlich gar nichts. Also völlig neben der Spur, gar nicht bei dem, was man macht. Oder kennt ihr das, wenn man liest und liest und liest und liest und irgendwann nach 5 Seiten fragt man sich, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Kann ich mich an irgendetwas erinnern? Und nein, kein einziges Wort ist hängen geblieben. Nicht eines. Kennt ihr das? Ist euch das auch mal passiert? Oder beim Chanten. Ja, man chantet so vor sich hin und auf einmal merkt man so, oh, ich habe ja 16 Runden gechantet. Wann ist das denn passiert? Ups. Ich habe nicht einmal wirklich zugehört. Kennt ihr das? Ist euch das schon mal passiert?
Ja. Jeden Tag.
Jeden Tag, ja. Hoffentlich jeden Tag ein bisschen weniger.
Nicht mit 16 Runden, aber ich denke.
Ja, oder? Es ist traurig, aber so geht es uns nun mal. Es ist nun mal so, wie es ist. Und so, weil wir so unbewusst durch unser Leben gehen, merken wir oft gar nicht, wie Krishna eigentlich präsent ist in unserem Leben. Und manchmal, weil er so ungeduldig ist, ist er einfach da und sagt, ha, hier bin ich. Dann haben wir vielleicht ein intensives Gefühl von Geborgenheit, von Angenommenheit. Ein intensives Gefühl von Freude. Oder ein Devotee sagt uns genau das Richtige im genau richtigen Moment. Krishna einfach da ist. Sich einfach präsentiert. Hier bin ich. Um das zu reflektieren, wann und wie das in unserem Alltag passiert, am besten jeden Tag. Je mehr wir das tun, desto mehr werden wir sehen, dass das keine Ausnahmeerscheinung ist. Sondern dass Krishna das immer und immer und immer wieder tut, dass Krishna letztendlich ständig präsent ist in unserem Leben, ständig da ist, ständig das erwidert, was wir für ihn tun. Aber da müssen wir uns aktiv darüber bewusst werden, weil unser materielles Unbewusstsein und es uns es sonst unmöglich macht. Da müssen wir ein bisschen Arbeit dafür leisten. Aber ansonsten nehmen wir die Dinge einfach als gegeben wahr. Oh ja, es war nett heute. Wie war es im Tempel? Oh ja, okay. Was war dann da ganz nett? Was gab es denn noch? Weiß ich gar nicht mehr. Worum ging es in der Lecture? Weiß ich nicht. Irgendwas über Krishna bestimmt. Geht mir auch oft so. Dann ist man bei irgendeinem Festival, ein ekstatisches Thema und dann. Worum ging es halt eigentlich? Irgendwas mit Krishna bestimmt. Das ist manchmal erschreckend, wenn man sich dann, mir geht das manchmal so, dann bin ich bei irgendeinem Vortrag von Satchinamaswamy Swami und dann höre ich das eine Woche später nochmal, Kunja Bihari schickt dann die E-Mail, das ist jetzt online, das kann man sich online nochmal anhören, dann höre ich mir das nochmal und denke, wow, darum ging es? Das hat alles fantastisch. kann mich gar nicht daran erinnern, was das alles erzählt wurde. Das heißt, wir müssen wirklich selber etwas tun. Und das Schöne ist, wie Prabhupada hier in der Erläuterung des Bhagavad Gita Verses erklärt, all das, was wir tun, vergisst Krishna. Und deswegen lasst uns jetzt einfach mal kurz eine Bemühung machen und uns einfach mal für 5 Minuten versuchen, darüber bewusst zu werden, wo wir heute, nur heute, wo wir heute Krishna in unserem Leben wahrgenommen haben bis jetzt oder wo wir das Gefühl hatten, dass Krishna vielleicht irgendwie das erwidert, was wir tun, irgendwie einen Austausch mit ihm da war. Ich verspreche euch, jeder von euch wird mindestens eine Sache finden. Dann guckt einfach mal jeder nach rechts und schnappt sich die Person, die rechts neben euch sitzt und tauscht euch einfach mal für 5 Minuten untereinander aus.
Wir können auch gerade.
Wir sind nur eine Wechselung
Das ist eher so ein Ärger.
Kommt vielleicht zu einem Ende eures Austausches. Das könnt ihr ja gerne beim Prasaram noch weiterführen. Das ist sicherlich ein Thema, über das man sehr lange sprechen kann. Kunja Bihari hat mir gerade etwas gesagt, was ich mit euch teilen möchte. Keine Angst, nicht. Keine persönlichen, privaten Geheimnisse, sondern er hat mich eben aus seiner Barmherzigkeit ein bisschen korrigiert in dem, was ich euch eben erzählt habe. Das möchte ich gerne richtigstellen. Dieses Gespräch zwischen Krishna und Gop Kumar, wo Krishna Gop Kumar sagt, endlich bist du hier und ich habe auf dich gewartet und ich habe mein eigenes Versprechen gebrochen. Das war Vishnu, der das gesagt hat, nicht Krishna in Vrindavan. Als Gop Kumar dann nach Vrindavan kommt, passiert nämlich noch was viel, viel Ekstatischeres. Krishna ist gerade dabei, mit seinen Kuhhirtenfreunden von der Kuhweide zurückzukehren. und sieht in der Entfernung Bukuman seiner spirituellen Form. Er sagt, boah, schau mal da, wer zurück ist. Und er fängt an, auf Gokuma zuzurennen und sie umarmen sich ekstatisch und beide werden ohnmächtig. Und als Gokuma aufwacht, sieht er, dass Krishna immer noch ohnmächtig ist und in seiner Ohnmacht tränender Ekstase weint. Die Kuhhirten Jungen werden ein bisschen uneasy. Sie werden, was ist denn hier los, was sollen wir denn tun? Und dann kommt Balaram und sagt zu Gokuma, schätze seinen Namen. Rufe nach ihm und umarme. Du musst ihn umarmen. Also noch. Krishna ist so in Ekstase, dass das Einzige, was ihn aus seiner Ohnmacht, aus seiner Ekstase wieder ins Bewusstsein bringen kann, ist die Umarmung seines Devotees. Das ist das, was uns erwartet. Das ist das Ziel. Da gehen wir hin. Und es ist nur an uns, wie lange es dauert. Krishna ist ungeduldig. Deswegen lasst uns das, was wir eben geübt haben, praktiziert haben, lasst uns versuchen, das in unseren täglichen Sadhana, unsere tägliche spirituelle Praxis zu integrieren, dass wir ein bisschen darüber reflektieren, wo wir von Krishna heute wahrgenommen haben. In den guten Situationen oder auch in den schlechten Situationen. Weil was dabei passiert, ist ganz interessant. Wenn wir erstmal im Rückblick uns versuchen, darüber klar zu werden, was eigentlich auf der spirituellen Ebene in unserem Leben passiert, und wir das immer wieder tun und oft tun, dann wird es uns nach und nach immer klarer, im Rückblick. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir, während wir in einer Situation stecken, anfangen zu verstehen, was spirituell eigentlich gerade vor sich geht. Es geht uns oft so, wenn wir Schwierigkeiten in unserem Leben haben, dann hinterher nach einer gewissen Zeit, manchmal dauert es einen Tag, manchmal eine Woche, manchmal 10 Jahre, können wir irgendwann verstehen, dass spirituell war das für mich eigentlich sehr gut, was da passiert ist. Auch wenn in dem Moment wir vielleicht zornig waren, zornig vielleicht sogar auf Krishna, verzweifelt, voller Fragen, wie kann das denn sein, wie kann mir sowas passieren? Oder auch in den positiven Momenten in unserem Leben, wo wir auch da im Nachhinein versuchen können zu verstehen, na, was ist denn die spirituelle Bedeutung von dem, was da passiert. Und je öfter wir das tun, desto mehr werden wir uns darüber bewusst, wie Krishna präsent ist in unserem Leben und wie Krishna unser Leben lenkt, damit wir näher zu ihm kommen. Und nach sind wir dann in der Lage, dass während uns diese Dinge geschehen, wir sie akzeptieren als eine Arrangierung Krishnas und wir Krishna darin wahrnehmen können. Weil wir einfach uns daran erinnern können, alles, was bisher widerfahren ist, das war ja auch unter Krishnas Kontrolle. Und das hat mir auch spirituell weitergeholfen. Warum soll das denn jetzt anders sein? Und wir dann unsere Augen langsam öffnen, durch dieses Selbstbewusstsein, sich über Selbstbewusstsein und über Krishna-Bewusstsein, dass wir Krishna wahrnehmen können. Und der nächste Schritt ist dann, das ist immer noch ich-zentriert, ne? Was bringt es mir denn in meinem spirituellen Leben? Was tut denn Krishna für mich? Dass wir dann im nächsten Schritt uns mehr und mehr darüber bewusst werden können, was eigentlich dieser liebevolle Austausch von Krishnas Seite ist mit uns in diesem Moment. Gerade jetzt. Wie Krishna gerade uns genau das in diesem Moment gibt, was wir brauchen. Mir ging das so, als ich in Vrindavan war. War genau in dem Moment, wo mein Geist sich eigentlich wieder völlig gen Westen gerichtet hatte. Alle möglichen Gedanken, Ängste, Zweifel, Pläne, alles, was so bei meiner Rückkehr nach Berlin anstand, sich in meinem Bewusstsein manifestierte. Genau in dem Moment mache ich mein Handy auf und bekomme eine E-Mail von Sachin Maswami mit genau dieser Geschichte über Gokuma. Und er schreibt, das Wichtigste ist, dass der Geist dabei ist. Und ich war einfach, Krishna, Wie soll das sonst möglich sein? Krishna, genau in diesem Moment schickst du mir genau das, was ich gerade hören muss. Und so macht das Krishna oft. Wenn wir Prabhupadas Bücher lesen, wenn wir den heiligen Namen chanten, wenn wir verschiedene Personen treffen, dann erwidert Krishna unsere Ernsthaftigkeit und unsere Bemühungen. Und wir können uns Krishna nicht durch das, was wir in unserem spirituellen Leben tun, erkaufen. Krishna ist kein Händler. Es gibt keinen Preis für Bhakti. Shyamchandra wird vielleicht widersprechen, aber Bhakti Vinod Thakur sagt ja, es gibt nur einen Preis. Es gibt einen Preis für Bhakti. Was ist das?
Begierde.
Die Begierde. Es gibt einen Preis für Bhakti, aber es gibt auch gleichzeitig ist Bhakti auch völlig unbezahlbar. Deswegen ist kein Preis dieser Welt groß genug. Und wir können uns Krishna nicht erkaufen, indem wir besonders aufmerksam zuhören oder besonders gerade sitzen oder besonders entsagt sind, nur vegan leben oder nur Milch trinken oder was auch immer, oder indem wir nur mit ganz konzentriert chanten, jeden Tag um 3 Uhr aufstehen. All diese Dinge völlig wertlos. Das Einzige, was diese Dinge bewirken, ist Krishna zu vermitteln, dass wir wirklich ernsthaft den Wunsch haben, seine Barmherzigkeit zu bekommen. Dass wir ernsthaft den Wunsch haben, diese Liebe, die er so ungeduldig ist, uns zu geben, auch anzunehmen. Das ist der einzige Grund, warum wir irgendwas davon tun. Warum wir irgendwas für Krishna tun. Weil Krishna braucht alles nicht. Er hat schon alles. Aber er gibt uns die Möglichkeit, alles zu tun, um ihm unsere Ernsthaftigkeit zu zeigen. Ich möchte deine Barmherzigkeit. Weil nur das ist das, was uns letztendlich aus dieser Welt herausholen kann. Krishnas grundlose Barmherzigkeit, die aus seiner Perspektive seine absolute Ungeduld ist.
Aber, darf ich mal kurz eben? Ja. Aber Krishna will ja, dass man auch seinen Anweisungen folgt. Also Krishna will, dass man barmherzig ist zum Beispiel. Also ohne das kommt man nicht zu Krishna, oder? Also
ja, aber das ist...
Die Barmherzigkeit Krishnas kann ich ja nur bekommen, wenn ich auch selbst barmherzig bin.
Richtig, Krishna gibt uns ein Regelwerk, das wir befolgen können, solange wir noch keine spontane, ekstatische Liebe zu ihm haben. Weil wenn wir wirklich unsere ewige Natur des Dieners Krishnas leben und verwirklicht haben, dann sind wir automatisch barmherzig. Die Natur eines Vaishnavas ist es, barmherzig zu sein. Aber da wir uns noch nicht so darüber bewusst sind, dass wir eigentlich ein Diener Krishnas sind, können wir das mal üben, indem wir alle möglichen Regeln und Regulierungen befolgen. Das ist für uns. Krishna braucht das nicht. Krishna braucht unsere Barmherzigkeit nicht und unsere Barmherzigkeit kann uns auch Krishna nicht erkaufen. Das ist für uns, damit wir üben können, mal ein kultivierter Mensch zu werden. Dafür sind diese Regeln gedacht, die uns Krishna gibt.
Aber ohne ein kultivierter Mensch zu sein, kann man nicht Krishnas Barmherzigkeit erreichen.
Na doch, Krishnas Barmherzigkeit ist grundlos. Das ist ja das Schöne an seiner Barmherzigkeit. Jeder kann seine Barmherzigkeit verlangen, auf unterschiedlichste Art und Weise.
Es gibt doch Regeln, die ja Krishna vorgibt.
Richtig, diese Regeln, die Krishna vorgibt, die Regeln eines kultivierten menschlichen Daseins oder auch spirituelle Regeln, moralische Regeln, die sollen uns letztendlich helfen, uns erstmal zu qualifizieren, überhaupt spirituell zu handeln. Aber wenn wir einfach aus Liebe heraus handeln, dann sind diese Dinge automatisch dort alle schon drin enthalten.
Dann werden sie automatisch.
Dann sind sie automatisch drin enthalten.
Aber daran kann man es ja erkennen, was Liebe ist.
Nicht unbedingt.
Erkennt man einen Baum nicht an seinen Früchten, an seinem Mensch, erkennt man an seinen Handlungen?
Richtig, aber ja, zum gewissen Grad, weil wir können nie wirklich die Motivation eines Menschen verstehen. Ich kann unglaublich barmherzig sein, ich kann rausgehen, Spenden geben, hungernde Menschen füttern und all das und nur, damit die Leute mich preisen, wow, schau mal, was für ein toller Typ das ist. Und äußerlich sehe ich aus, als wäre ich sehr barmherzig.
Das wäre ja äußerlich materiell.
Richtig, aber das wirklich zu verstehen, was die innere Motivation eines Menschen ist, fällt uns manchmal schwer. Das kann man eigentlich nur sehen, wenn man wirklich einen tiefen Austausch mit einer Person hat. Aber deswegen, diese Regeln sind letztendlich erstmal nur äußerlich. Und man kann auch die Regeln, die Krishna in dieser Welt manifestiert für uns, kann man auch aus einer falschen Motivation heraus befolgen und bekommt dann gutes Karma dafür.
Ja, das ist alles gut, das ist schon klar. Ja. Das ist klar.
Aber wie gesagt, wenn wir wirklich aus Liebe heraus handeln, dann sind wir automatisch barmherzig. Dann sind wir automatisch mitfühlend. Dann sind wir automatisch, ist unser Herz offen für die Menschen. Und dann können wir gar nicht anders, als barmherzig zu sein. Aber wie sich das manifestiert, das ist manchmal misszuverstehen. Prabhupada zum Beispiel, manchmal hat er Leute kritisiert. Oder er hat seine Schüler zurechtgewiesen. Er hat auch manchmal Leute angeschrien. Es gibt diese schöne Geschichte, als ein Mayavadi-Philosoph zu ihm ins Büro kam und anfing, seine Philosophie zu präsentieren, hat irgendwann Prabhupada auf den Tisch gekommen und hat, jetzt reicht's. Und dann hat er nochmal, ist es jetzt genug? Und die Devotis haben alle, oh, was ist denn jetzt los? Das ist ein großer Gelehrter, oh mein Gott, was ist denn hier los? Und Prabhupada hat, Ravindra Swarup hat mal erzählt, Prabhupada ist irgendwann über seinen Tisch geklettert und hat die beim Kragen gepackt. Are you finished? Bist du jetzt fertig mit dem, was du erzählst? Aber das hat er nicht aus dem Ego heraus gemacht. Wenn wir so etwas tun, dann machen wir das meistens aus dem Ego. Markus, jetzt reicht's aber mal. Jetzt hast du genug gesagt. Jetzt bin ich wieder dran.
Also bei Prabhupada kann man das nicht verstehen, wenn er die Unpersönlichkeitsanhänger ständig um sich drum hatte und irgendwann natürlich der Kragen geplatzt ist. Ist
ja, wahrscheinlich hat er nur barmherzig gehandelt.
Richtig, das war seine Barmherzigkeit, um diese Person einfach mal ein bisschen wach zu rühren und zu sagen, hey, überleg mal, was du hier eigentlich erzählst. Das war auch Barmherzigkeit, aber eine Barmherzigkeit, die wir manchmal als vielleicht nicht so als solche wahrnehmen. Wir haben oft so ein Verständnis, barmherzig ist mal, ach, alles ist schön und seicht.
Nein, nein.
Und ich kümmere mich um jeden. Deswegen das äußere Handeln.
Manchmal kann eine Krankheit auf Barmherzigkeit sein.
Richtig. Deswegen, ich sage das, um so ein bisschen dich zum Denken anzuregen, dass die Frucht, wie du sagst, man erkennt den Baum an seinen Früchten. Manchmal erkennen wir die Frucht nicht für das, was sie wirklich ist. Deswegen sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, zu schnell zu bewegen. Genau, muss man genau hinschauen. Danke. Habt ihr vielleicht nur sonst noch Kommentare, Anmerkungen oder möchte vielleicht jemand von euch etwas teilen von dem, was ihr eben mit euren Gesprächspartnern für euch ergründet habt, wie ihr Krishna wahrnehmt oder vielleicht ist das auch zu intim, müsst ihr auch nicht teilen. Krishna macht das manchmal ganz direkt und unvermittelt. Ich habe das dem Kunjabihari erzählt und möchte ich auch mit euch teilen. Ich saß in Vrindavan an diesem Kalia-Gat, an dem Baum, von dem Krishna auf die Schlange Kalia geklettert ist und hat fast jeden Tag morgens meine Runden gechantet. Und irgendwann dachte ich so, irgendwie würde ich so gerne ein Stück von diesem Baum mit nach Hause nehmen. Dann dachte ich, na, aber du kannst ja nicht einfach irgendwie einen Ast abbrechen. Das ist ein heiliger Ort, ich gehe auch nicht auf den Altar und nehme mir einfach was von Jagannath Schmuck oder nehme mir irgendwas mit nach Hause. Das macht man ja nicht. Aber der Wunsch war sehr intensiv. Und dann chantete ich ein bisschen weiter und nach ein paar Minuten kam dann ein Babaji, der sich um diesen Ort kümmert und morgens immer sauber macht und fegt und die Blumen gießt, die in dem kleinen Garten da sind. Und er kam zu mir und hatte in seinen Händen 3-4 große Stück Rinde von diesem Baum, die irgendwo abgefallen waren. Und er kam ganz unvermittelt zu mir und sagte, hier für dich. Und dann meinte er, das kannst du so ein bisschen reiben, und dann kannst du Tilak draus machen. Gut, kann man machen, muss man nicht machen, aber für mich war einfach klar, wow, Krishna hat meinen Wunsch sofort unvermittelt direkt erfüllt. Einfach. Und so eine Dinge, das passiert in Vrindavan vielleicht ein bisschen direkter oder ein bisschen unvermittelter oder einfacher für uns zu erkennen, aber mir ist klar geworden, das ist nicht etwas, was nur in Vrindavan passieren kann, sondern das ist etwas, was uns jeden Tag widerfahren kann. Nur, dass wir hier bei uns in unserem hektischen Alltag halt oft unsere Augen dem gegenüber verschließen und wir nicht in der Lage sind, das wahrzunehmen, wenn Krishna solche Dinge mit uns macht. Deswegen hatte ich mir überlegt, heute über dieses Thema zu sprechen und euch einfach mal versuchen zu inspirieren, ein bisschen darüber zu reflektieren und das vielleicht zu integrieren in euren Alltag. Weil es ist wirklich wunderbar, das wahrzunehmen, wie Krishna präsent ist in unserem Leben.
Ja, vielleicht ist es einfach, Dinge nicht selbstverständlich zu sehen. Ne? Also manchmal, ich hatte neulich so einen Tag, da flutschte alles so, ne? Und ich dachte, ach ja, und dann bin ich so einen Umweg gefahren und dann dachte ich erst, ach blöd, dass ich diesen Umweg jetzt gefahren bin, aber wenn ich den nicht gefahren wäre, hätte ich eine bestimmte Person nicht getroffen. Und einfach so dieses so diese Dinge einfach erstmal so wahrzunehmen und zu denken, ja, das passiert eben nicht automatisch, weil es irgendwie zufällig ist. Ne? Also, und ja, also da werden wir einfach geführt. Und, ja.
Und Krishna führt nicht nur uns, die wir versuchen, ihm zu dienen, sondern Krishna führt jeden. Das ist mir vorgestern Abend klar geworden. Da kam ich um 9:30 vom Einkauf für das Samstagsfest hier zum Tempel, um auszuladen. Und hatte ein paar Kisten im Kofferraum und hatte die Tür hier auf, stellte die erste Kiste rein. Und als ich gerade dabei war, wieder aus dem rauszugehen, kam ein Betrunkener vorbei. Er roch nach Alkohol, nach Zigaretten und war wirklich, sah so aus, als wenn sein Leben ihn ganz schön durchgeschüttelt hat. Und er ging hinten an die offene Heckklappe vom Auto und griff nach einer der Kisten. Und ich dachte so, oh oh, ey. Und dann sagte er, oh, lass mich dir doch helfen. Und dann nahm er diese Kiste und trug sich hier rein. Und dann, war er schneller als ich und war schon an der zweiten Kiste am Kofferraum. Und dann sagte ich, oh, vielen Dank. Und er sagte so, ich wünsche dir viel Liebe, weil es ist ja Ostern. Und ich bin ja eh auf dem Weg zum Späti, zum Bier kaufen, da kann ich dir doch schnell helfen. Und ich dachte einfach, Jagannath, du bist unglaublich. Hier ist eine Seele, die gerade auf dem Weg ist, sich weiter zu betrinken, und du inspirierst sie, einen Dienst für dich zu machen. Jagannath, du bist super. Und solche Dinge passieren manchmal, da sieht man einfach, Krishna ist wunderbar. Okay, habt ihr sonst noch Fragen oder Kommentare? Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass ihr heute am Ostersamstag hergefunden habt. Es ist schön, euch alle hier zu sehen. Lasst uns jetzt noch eine kurze Pause machen, um durchzulüften und ein bisschen die Beine zu vertreten, und dann machen wir in ein paar Minuten weiter mit der Gobaratik, wo wir die Gelegenheit haben, für Krishna zu singen und zu tanzen sogar. Ich habe gehört, man darf sogar für Krishna tanzen. Wir haben heute Morgen einen Gast hier beim Morgenprogramm aus Australien, der ein bisschen durch die Welt gereist ist, und der hat die Devotis in Brasilien kennengelernt und in Finnland. Da habe ich ihn gefragt, was denn so der Unterschied wäre. Da meinte er, in Brasilien wird viel getanzt und wenig gegessen. In Finnland wird viel gegessen und wenig getanzt. Und dann meinte ich, und wo sind wir? Und er meint so, na, irgendwo so dazwischen. Also wir können heute das viele Essen schaffen, wir bestimmt, aber wir können ja auch mal versuchen, heute viel zu tanzen. Shila Prabhupada.